RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. Bundesweit sind mehr als 110 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Vom Netzwerk Friedenskooperative hieß es, in diesem Jahr richte man sich vor allem an die neue Regierung. Deutschland müsse friedensfähig werden, nicht kriegstüchtig. In Berlin zieht der Ostermarsch durch Kreuzberg. Aktionen gibt es auch in Brandenburg an der Havel und in Strausberg. Die angedrohten US-Sonderzölle auf europäische Produkte wirken sich schon jetzt auf die Stimmung in den Kommunen in Deutschland aus. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages Dedi hat der Welt am Sonntag gesagt, dass Städte und Gemeinden in diesem Jahr mit weniger Gewerbesteuern rechnen würden als bislang geplant. Die Kommunen würden sich deshalb bei Investitionen wahrscheinlich erstmal zurückhalten. Ähnlich äußerte sich der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Berg Hegger. Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels Radke warnt vor einem Missbrauch bei der geplanten flexiblen Arbeitszeit. Nach Plänen von Union und SPD soll die tägliche Höchstarbeitszeit abgeschafft und durch eine wöchentliche ersetzt werden. Dem Tagesspiegel sagte Radke, Mitarbeitern dürfe kein 12-Stunden-Tag abverlangt werden, wenn dies gegen ihren Willen geschehe. Grundsätzlich halte er das Vorhaben aber für sinnvoll. Der Gewerkschaftsbund DGB lehnt die Pläne hingegen ab. In Rom hat die nächste Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran begonnen. Ziel der Amerikaner ist ein neues Abkommen. In den letzten Tagen hat die US-Regierung widersprüchliche Signale gesendet. Christian Buttgereit.
Präsident Trump sagte, der Iran dürfe sich nicht atomar bewaffnen. Dagegen forderte der US-Sondergesandte Witkoff Teheran auf, die Urananreicherung auch für die zivile Nutzung einzustellen. Der iranische Außenminister Araghchi bezeichnete die Urananreicherung daraufhin als nicht verhandelbar. Nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation verfügt der Iran über Uran mit einem Anreicherungsgrad von 60%. Bis zu atombombentauglichen 90% wäre es nach Einschätzung von Experten nur ein kleiner Schritt.
Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Berlin und Brandenburg zu Blutspenden auf, um die Versorgung sicherzustellen. Grund ist, dass Blut nur kurz haltbar ist. Damit für medizinische Notfälle genügend Blutpräparate zur Verfügung stehen, müsse vor und nach Feiertagen ausreichend gespendet werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur wenige Aufhellungen und gelegentlich etwas Regen. Morgen am Ostersonntag nach Nebelauflösung längerer Sonnenschein und es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Die Bundesliga.
Präsentiert von Tipico. Die Sportwette.
Hallo Fußballfans.
Hallo Sportsfreunde.
Herzlich willkommen sagen Thomas Kroh und
Guido Ringel.
Guido, aus deutscher Sicht war es eine furchtbare Fußballwoche.
Borussia Dortmund scheidet aus der Champions League im Viertelfinale aus. Der FC Barcelona kommt weiter.
Es hat nicht gereicht. Die Bayern haben in dieser Partie alles versucht. Jetzt liegen sie geschlagen wie die geprügelten Hunde am Boden, aber sie haben diese Partie nicht heute verloren, sondern letzte Woche mit dieser Heimniederlage gegen Inter Mailand.
Und dann ist Schluss, aus und vorbei ist sie, die Europa League-Reise von Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht scheidet aus.
Aber diese Fußballwoche hat auch was Gutes.
Ja, wir können uns jetzt alle wieder ausschließlich auf die Bundesliga konzentrieren.
Die Bundesliga, es ist kalt draußen, hier im Studio ist warm. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Thomas Kroh die Bundesliga zu servieren.
Ja, und bevor Union Berlin heute Abend den VfB Stuttgart empfängt, haben wir Folgendes im Angebot.
Die Bayern gastieren auf der Ostalb in Heidenheim.
Champions-League-Anwärter Leipzig spielt gegen Schlusslicht Kiel.
Freiburg will in den Europacup, trifft auf Hoffenheim.
Bremen möchte auch zurück auf die internationale Bühne und empfängt Bochum. Und auch Mainz hofft auf ein internationales Geschäft. Die 05er gegen Wolfsburg.
Frühes aus im DFB-Pokal. kein Champions-League-Finale doch haben. Keine Frage, die Bayern haben nach der vergangenen Saison auch in dieser Spielzeit so, sagen wir mal, manche Enttäuschung zu verkraften, können aber noch das Minimalziel erreichen. Meister werden. Ein Sieg heute in Heidenheim wäre bei der Erreichung dieses Ziels hilfreich, aber live bzw. leicht dürfte das nicht werden. An Katrin Roses, unsere Reporterin heute in der Arena. Guten Tag.
Hallo von der Ostalb.
Vorgestern hatten wir hier in Berlin und Brandenburg noch 25 Grad Celsius und Sonne. Heute 10 Grad Celsius und Regen. Wie ist das Wetter auf der Ostalb?
Ja, normalerweise ist es hier ja regelmäßig extrem ungemütlich. Heute dürfte es ja nur auf dem Platz ungemütlich werden. 17 Grad und Sonnenschein, das ist ein Wetter, ja, das würden wir euch auch wünschen. Aber auf der Ostalb ist es tatsächlich real.
Es sei euch zu gönnen, liebe Ann-Kathrin. Wie stehen die Bayern nach dem Champions League aus heute personell da?
Ja, es gibt 4 Änderungen in der Startformation. Die kommen alle nicht so richtig überraschend. Pavlovic, der ist in der Startformation. Außerdem starten Guerrero, Coman und Gnabry für Kim, Müller und Sané. Kim ja unter der Woche, ja, nicht nur ein bisschen in der Diskussion. Der Trainer Vincent Kompany, der hat vor dieser Partie gesagt, auch auf ihn angesprochen, auf seine Leistung. Ich mag hier keine einzelnen Spieler rausheben, aber es gab Diskussionen, es gab auch Medienberichte, ob Kim nicht vielleicht schon im Sommer die Bayern verlassen könnte. Also diese Startelf auf 4 Positionen verändert und Müllers Abschiedstournee, die geht auch hier auf der Ostalb weiter, für ihn aber heute erstmal auf der Bank.
Am Mittwoch lagen die Bayern am Boden. Was schätzt du, wie leicht oder schwer wird es ihnen fallen, sich heute wieder aufzurichten?
Ja, Vincent Kompany, der Trainer, hat gesagt, ich brauche am Tag danach nicht mal einen besonderen Schub. Ich habe immer Energie, da reinzugehen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist der Kontrast in dieser Woche natürlich extrem. Schlossberg statt San Siro, das ist nicht so, wie sich die Bayern das vorgestellt haben, zumindest nicht gefühlstechnisch. Und ich glaube, die große Gefahr wird sein für den FC Bayern, das zu unterschätzen. Denn die Heidenheimer, das hat auch der Trainer Frank Schmidt gesagt, die haben in dem Sinne ja schon noch was zu verlieren. Die haben aber vor allen Dingen was zu erreichen, nämlich diesen Relegationsplatz zu verteidigen. Das hier ist ein kleines, ein enges Stadion. Es ist nicht mehr die große Bühne für die Bayern, aber es gibt für die Bayern hier sehr viel mehr zu verlieren als zu gewinnen.
Heidenheim hatte sich nach dem Ausscheiden aus der Conference League gut erholt und in der Tabelle ein wenig nach oben arbeiten können. Du hast es erwähnt, vergangene Woche dann ein 0:3 bei Eintracht Frankfurt. Wie hat sich das auf die Mannschaft von Trainer Schmidt ausgewirkt?
Ja, insgesamt, das würde ich sagen, ist in dieser Phase der Saison trotz Platz 16 die Stimmung immer noch besser als teilweise im Winter. Denn alle um Patrick Mainka, um den Kapitän herum, die wissen, sie haben die Leistung erbracht. Vergangene Woche gegen Eintracht Frankfurt, da war das keine Diskussion, das war eine verdiente Niederlage. Aber in der Woche zuvor, da haben sie hier gegen Leverkusen verloren, ganz bitter, ganz spät, aber mit einer sportlich guten Leistung. Und deshalb ist hier der Optimismus durchaus spürbar und heute ist spürbar, die haben alle richtig Bock. Hier flirrt die Luft. Hier waren lange Schlangen vor dem Stadion, schon weit vor 13 Uhr. Also es ist eine große Motivation und ich glaube, die Heidenheimer auch im Team sehen das eher als Chance, denn als ja Schwierigkeit heute.
Motivation ist das eine, aber am Ende dieser für die Heidenheimer strapaziösen Saison stellt sich die Frage, wie viel Kraft haben sie noch, um dem Tabellenführer das Osterfest zu vermiesen?
Ja, ich glaube, die Kraft ist schon da, aber tatsächlich gibt es ganz, ganz wenig, was für die Heidenheimer spricht. Die sind nicht besonders effektiv in diesem Jahr oder auch in dieser Saison. Sie sind extrem anfällig, wenn es der Gegner schnell macht. Also alles das, was die Bayern eigentlich richtig, richtig gut können. Aber ich erinnere nochmal an den 6. April 2024. Das ist ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und da gab es den Überraschungssieg der Heidenheimer gegen die Bayern beim ersten Spiel der Münchner hier auf dem Schlossberg. Und vielleicht ist es sind es eher diese weichen Faktoren, die heute für die Heidenheimer sprechen. Kraft ist auf jeden Fall noch da. Die werden sie brauchen, falls sie wirklich in die Relegation gehen. Denn dann gibt es ja 2 zusätzliche Spiele. Und da brauchen sie auf jeden Fall Power, um in der Bundesliga zu bleiben.
Ja, vielen Dank. Soweit an Katrin Rose, die Reporterin heute in Heidenheim.
Jahrzehntelang wurden im Weserstadion, liebe Hörer, große Fußballopern aufgeführt. Wer zu Werder ging, durfte unvergessliche Europacup-Abende genießen. Damit war es dann allerdings irgendwann vorbei. Ja, wann eigentlich, Heiko Neugebauer im Weserstadion? Moin.
Moin, ja, ist doch auch jetzt doch schon wieder 15 Jahre her, dass das hier der Fall war. Ich glaube sogar, es war ein Sieg gegen Real Madrid, die damals schon durch waren. Das war das letzte Champions-League-Spiel. Werder hatte keine Chance mehr, sich irgendwie noch für die Finals zu qualifizieren. Aber in den Jahren davor waren es 8 am Stück, als hier regelmäßig die europäischen Top-Clubs zu Gast waren. Und weil das noch nicht so wahnsinnig lange her ist, ist die Sehnsucht nach diesen Nächten natürlich entsprechend groß.
Ja, aber die Saison ist ja ein einziges Auf und Ab gewesen. Der Trainer ohne Werner handelt das nach außen hin zumindest cool ab. Wie sieht es deiner Meinung nach in ihm aus?
Genauso cool. Also ich glaube, dass er es tatsächlich alles so meint, wie er es sagt. Das ist auch einer der Gründe, warum er hier sehr, sehr beliebt ist. Er sagt, bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir uns im Vorfeld dieses Spiels schon darüber Gedanken machen, wie viele Tore wir wohl schießen werden. Das ist ja so ein bisschen kitzlig, die Situation hier. Werder hat nicht nur heute den VfL Bochum zu Gast, eine Mannschaft von ganz, ganz unten, sondern am nächsten Sonntag gibt es das nächste Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Und natürlich ist die Gefahr riesengroß, dass alle diese beiden Spiele schon als gebucht, als gewonnen bezeichnen und sich nur noch fragen, wie viel man fürs Torverhältnis tun kann. Es geht, sagt er, nur um die Dinge, die wir selbst beeinflussen können. Er nennt das bei sich bleiben.
Welche Möglichkeiten hat denn Werder deiner Meinung nach, um an glanzvolle Zeiten anzuknüpfen?
Naja, also, dass die Mannschaft an außergewöhnlichen Tagen auch zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage ist, das hat sie hinlänglich bewiesen. Sie haben jetzt in Stuttgart gewonnen, davor hier zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, ja unter anderem auch in Leverkusen gewonnen. Das ist schon enorm. Auf der anderen Seite verlieren sie dann aber auch gerne mal dreimal hintereinander zu Hause gegen Mannschaften wie Hoffenheim, Augsburg oder den VfL Wolfsburg. Es fehlt hier seit Jahren ein Transfer, wenn ich ganz ehrlich sein soll, der den Charakter hat, das ist ein Spieler, der verstärkt uns sofort. Natürlich musst du, wenn du wenig Geld hast, musst du zusehen, irgendwo junge Talente aufzuspüren, die du dann eventuell teurer verkaufen kannst. Aber hier hat es schon lange keinen mehr gegeben, den man holt und wo man sagt, jo, der hilft uns sofort weiter. Der letzte, bei dem man das hoffen konnte, ist Naby Keita, ein Mensch, den kaum noch jemand kennt hier in Bremen. Denn das ist alles andere als gut gegangen.
Ja, aber man muss ja auch sagen, dass Bremen lange in der Rolle war, Spieler aufzubauen, die bis dahin kaum einer so kannte. Also große Namen haben sich bei Werder die Klinke in die Hand gegeben dann, sind teilweise da groß geworden. Ich nenne nur als Beispiele Brazit, Rufer und jetzt vielleicht auch ein Oliver Berg, denn nach langen Irrungen und Wirrungen scheint es mit dem ja jetzt den richtigen Weg zu gehen. Wie wichtig ist der denn für die Mannschaft?
Also er symbolisiert im Grunde das Hoch der Bremer in den letzten Wochen. Hat 3 Tore gemacht in den letzten beiden Spielen. Es ist tatsächlich eine verrückte Geschichte. Letzte Saison konnte man gar nichts mehr mit dem anfangen hier. Hat ihn verliehen in die zweite englische Liga, wo er für 2 Vereine gespielt hat und für beide gänzlich ohne Torbeteiligung geblieben ist. Dass der jetzt hier derartig auftritt, ist natürlich etwas, womit man selbst bei Werder aller Voraussicht nicht gerechnet hat. Aber Guido, du hast es eben gesagt, auch so Spieler wie Marvin Ducksch und Mitchell Weiser, die Fußball spielen können, waren ja auch in der Versenkung verschwunden. So gut wie sind jetzt Garanten dafür, dass Werder zumindest träumen darf von Europa.
Wir werden das Dröhnen des Nebelhorns aus dem Weserstadion bis nach Berlin und Brandenburg hören, wenn Werder denn treffen sollte. Heiko Neugebauer ist dort heute unser Reporter.
So, und jetzt geht's 2 Etagen tiefer in die 3. Liga. Ein wichtiger Spieltag für den FC Energie Cottbus. Heute zu Hause gegen Viktoria Köln. Geht noch was in Sachen Aufstieg? Wie sieht's aus, Andreas Friebel?
Im Moment sieht's gut aus, zumindest was das Ergebnis angeht. Der FC Energie führt nach 56 Minuten mit 1:0. Timmy Thiele hat sein 14. Saisontor erzielt, hat dann nach Vorarbeit von Chiacci und Möker im 1-gegen-1 den Kölner Torwart dann ausgetanzt. Ja, aber jetzt sind die Kölner mittendrin in diesem Spiel, sind aktiver geworden, wenngleich jetzt Cottbus mal kontern kann auf der linken Seite mit Borgmann kurz vom Seiten aus. Doppelpass mit Thiele, immer noch Borgmann, der fällt, der rutscht, der steht wieder auf. bringt den Ball nochmal ins Zentrum und dann sind die Kölner da. Also Cottbus führt und jetzt die nächste Chance aus der zweiten Reihe. Brettschneider holt mal einen Pfund raus, aber der Schlussmann der Gäste, Dudu, ist da und hält den Ball fest.
Vom Stadion der Freundschaft kehren wir nun noch einmal auf die große Fußballbühne zurück. Die Bundesliga ist in keinem Halbfinale der drei Europapokalwettbewerbe mehr vertreten. Das Abschneiden der deutschen Clubs in der Champions League analysiert Mareike Zeck.
Die erfolgreiche Champions League-Saison aus dem vergangenen Jahr mit zwei deutschen Teams im Halbfinale und einem im Finale findet keine Wiederholung.
Das Spiel ist aus, der FC Bayern ist raus.
Borussia Dortmund scheidet aus der Champions League im Viertelfinale aus. Der FC Barcelona kommt weiter.
Im Halbfinale stehen neben Barca Paris Saint-Germain, der FC Arsenal und Inter Mailand. Vier Top-Teams aus vier Top-Fußballnationen. Deutschland ist dieses Jahr nicht dabei. Aber kein Grund zur Sorge, meint zumindest Bayerns Thomas Müller.
Die Qualitätsbreite der Teams. Es gibt nicht dieses eine Überteam. Und ich zähle den FC Bayern, auch unser Team und auch so, wie es in der Zukunft aufgestellt sein wird, absolut in der Verfassung, um den Champions-League-Titel mitzukämpfen.
Dieses Jahr, ausgerechnet beim Finale in München, sind die deutschen Teams zum Zuschauen verdammt. Auf die Leistung seiner Bayern lässt Sportchef Max Eberl aber nichts kommen.
München werden wir nicht erreichen. Leider ist der Traum ein Stück weit für uns alle geplatzt. Aber trotzdem sage ich, die Champions-League-Saison war für mich eine gute Saison.
Gleiches gilt für Borussia Dortmund. Die beiden deutschen Vorzeigeklubs aus dem Vorjahr haben sich diese Champions-League-Saison wieder ordentlich präsentiert. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Es ist wieder das Heru! Guirassy, und damit übernimmt er die Führung in der Torjägerliste der Champions League. Vor allen großen Stars ist es Serhou Guirassy.
Nur wird Borussia Dortmund kommende Saison in der Königsklasse wohl fehlen. Denn das frühe Champions League Aus von Stuttgart und Leipzig haben dazu beigetragen, dass die Bundesliga ihren fünften Startplatz wieder abgeben muss. Und der BVB ist aktuell nur Achter der Liga und Sportchef Sebastian Kehl bangt um den Europapokal im Ganzen.
Wir wollen noch nächstes Jahr wieder international dabei sein und dafür müssen wir am Sonntag das Spiel gegen Gladbach unbedingt gewinnen.
So unkonstant wie Dortmund in der Liga aktuell auch spielt, international haben sie trotz des Umwegs über die Playoffs bewiesen, dass sie weiter zu den wertvollsten deutschen Teams zählen. Neben Bayer Leverkusen und natürlich den Bayern. Die Bayern wollen kommende Saison wieder vorangehen und den Titel anvisieren. Mit weiteren Verstärkungen oder ohne. Max Eberl will
lernen, was wir diese Saison erfahren haben, Positives wie auch Negatives. Wir haben in 2 Monaten die Clubweltmeisterschaft, da kommt der nächste Wettbewerb auf uns zu. Wir haben in 5 Monaten die Champions League, dann werden wir zurückkommen und dann werden wir versuchen, nächstes Jahr das Ding nochmal anzugreifen.
Gar nicht so schlecht, meint der Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Ich schnauf schon schwer und jetzt.
Ich schnaufe mit.
Ja. Ach so, ich dachte, wir kriegen uns jetzt in die Wolle.
Diesmal schnaufe ich mit. Das ist, ich will jetzt nicht sagen desolat, aber natürlich gemessen an den Ansprüchen der deutschen Bundesliga und auch was da eigentlich drin stecken könnte, ist das viel zu wenig. In den letzten Jahren hat es ja hier und da durchaus besser ausgesehen, aber jetzt keiner im Halbfinale. Boah, das ist schon harte Kost.
Liebe Hörer, Sie können es rot im Kalender unterstreichen und eintragen. Ringel gibt Kroh recht in einer Grundsatzfrage.
Nach all den Jahren.
Nach all den Jahren. Die Bayern, kein Sieg gegen eine Topmannschaft.
Eben.
Dann hatten wir in den vergangenen 20 Jahren nur 4-mal keine deutsche Mannschaft in allen Halbfinalwettbewerben der Europacups. Und dann habe ich mir mal angeguckt, Guido, habe ich ausgerechnet, Barca, Inter, PSG, Arsenal, die 4 Mannschaften im Halbfinale der Champions League, die haben zusammen 100 Spieler im Kader. Und wie viel sind davon Deutsche?
Du hast es mir vorhin schon verraten, ich tue jetzt nicht so, als könnte ich die Antwort nicht geben. Ja, es sind nur 3. Das ist natürlich
niederschmetternd. Und da ist der Torwart dabei.
Ja.
Da ist der Torhüter dabei, Marc-André Ter Stegen. Ja. Ansonsten haben wir Bissek bei Milan und
Havertz bei Arsenal.
Ja, also deutsche Spieler sind offenbar international nicht sonderlich gefragt bei den großen Vereinen, bei den Top-Mannschaften. Und mit Alten schaffen es ja auch nur die Italiener, wie üblich.
Mkhitaryan, dass der noch spielt. Ja. Ich dachte, das war vor 30 Jahren das letzte Mal der Fall.
Kannst du vergessen. 36 ist er. Jan Unfassbar. Sommer bei Inter auch 36. Damian 35. Acerbi 37.
Da müssen wir nochmal ran.
allesamt bei Inter gespielt gegen die Bayern. Ja, also Deutschland muss endlich, um international konkurrenzfähig zu sein, dann auf seinen Nachwuchs setzen und den ausbilden. Und zwar so, dass nicht nur die Top-Vereine der Bundesliga, sondern vielleicht auch mal die großen international dort anklopfen. Womit wir beim SC Freiburg wären, dessen Nachwuchszentrum zu den besten in Deutschland zählt. Der Sportclub liegt in der Tabelle der Bundesliga auf dem 6. Platz und dieser würde am Ende der Saison für die Europa Conference League reichen. Tim Brockmeier sitzt für RBB24 Inforadio Mooswaldstadion am Mikrofon. Guten Tag.
Schönen guten Tag aus dem Breisgau.
Tim, wir haben schon gehört von Ann-Kathrin Rose aus Heidenheim. Auf der Ostalb scheint die Sonne bei 17 Grad Celsius. Wir hier in Berlin haben Schmuddelwetter. Wie sieht's zu Ostern im Schwarzwald aus?
Ja, ich will euch jetzt nicht neidisch machen, aber sensationell. Also gute 20 Grad, die Sonne ballert hier rein. Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich mir glatt irgendwo ein nettes Getränk und einen Liegestuhl suchen. Es ist richtig, richtig schönes Wetter hier.
Ja, super. Hast du voll geschafft, uns nicht neidisch zu machen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon mal gut gegangen. Aber jetzt zum Wichtigen im Leben, zum Fußball. Freiburg hat sich nach zwei Niederlagen in Folge vergangene Woche mit dem Sieg in Mönchengladbach zurückgemeldet. Was erwartest du von der Mannschaft heute?
Genau das. Also die Fans hier haben mit einem sehr großen Transparent den Ton gesetzt. Gemeinsam kämpfen für den Traum von Europa. Die wollen tatsächlich europäisch spielen. Haben ja in den letzten beiden Spielzeiten es fast, oder letzte Spielzeit tatsächlich vor zwei Saisons fast verkackt im Saisonendspurt, weil sie zu viel verloren haben. Vor diesem Spiel, du hast gesagt, zwei Niederlagen letzte Woche gegen Gladbach, vor dem Gladbach-Spiel, aber insgesamt fünf Spiele ohne Sieg. Dann kam dieses 2-1 und jetzt ist auch die Hoffnung zurück im Breisgau, dass es klappen könnte dieses Jahr wieder mit Europa.
Tim, wir reden hier heute viel über die Bundesliga und den Europacup. Wie gut wäre Freiburg für einen internationalen Wettbewerb gewappnet?
Nein, sie können es. Also sie haben in zwei der letzten drei Spielzeiten international gespielt für die Bundesliga. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Freiburger Weg. Ne? Das wird dann sehr vernünftig angegangen, ohne Risiko. Da wird dann nicht irgendwie ein Kader finanziell risikoreich hochgerüstet, sondern da setzt man dann, das Thema hattet ihr ja jetzt auch schon, vor allen Dingen auf den Nachwuchs, auf die sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit hier im Club, auch für die Jugend. Also die werden dann schon sich behaupten können, ob es dann für die ganz späten Runden reicht für den SC Freiburg. Das weiß ich eher nicht, aber grundsätzlich Europa können sie schon.
Was müsste man dann da vielleicht noch verändern, verbessern, dass es eben für die späten Runden reicht? Also du sagst, das große Geld werden sie nicht rausschmeißen, um da irgendwie kurzfristig was zu bewegen. Wo ist dann der Ansatzpunkt?
Naja, es wird ja immer wieder genannt. Ne? Nachwuchsarbeit, Nachwuchsarbeit, Nachwuchsarbeit. Da ist jetzt Freiburg sicherlich sehr weit vorne dabei. Die machen schon sehr vieles richtig. Die große Frage ist, ob sie sich trauen, wie andere Mannschaften dann auch in wichtigen Spielen auch die Jugend einzusetzen und dann zu riskieren, dass die vielleicht hier und da mal einen auf die Mütze bekommen. Freiburg macht das immer wieder, aber da sie finanziell, vor allen Dingen natürlich mit der Premier League, auch hier im Breisgau nicht mithalten werden können, auch auf lange Sicht, wird es vor allen Dingen, wenn dann ein gutes Gespür auf dem Transfermarkt, No-Names holen, die sich gut entwickeln oder eben eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit sein müssen. Aber bis das fruchtet, wissen wir auch, wird es ein bisschen dauern.
Und wie kann Hoffenheim dem Sportclub heute Schwierigkeiten bereiten?
Oh, ganz ehrlich, da habe ich so meine Bauchschmerzen. Also die Hoffenheimer haben ja letzte Woche auch gewonnen, haben da ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg geholt, sind gefühlt eigentlich durch. Aber die haben so viel Thema außerhalb der Mannschaft. Da gibt's Querelen in der Clubführung, da gibt's Querelen um den Trainer, der ist ja angeblich schon weg, spätestens zum Saisonende. In Nachfolge wird schon gehandelt. Keiner weiß so recht, folgt die Mannschaft dem Trainer noch? Spielen sie gegen ihn? Spielen sie überhaupt? Oder trotz Herrn Ilzer? Also das wird ganz spannend. Ich glaube tatsächlich, dass Freiburg hier heute das Ding zieht.
Tim Brockmeier, unser Reporter im Mooswaldstadion, so nennten die Freiburger Fans die Heimstätte ihrer Mannschaft.
Mooswald erinnert mich immer an Moosbach. Loriot, du kennst dich aus?
Loriot kenne ich.
Ja, mehr aber auch nicht. Moosbach, ist egal. Wir schweifen ab, denn die wichtigen Fakten an diesem Samstag sind eben nicht nur die Bundesliga, sondern auch die zweite Liga. Und da hat es heute drei Spiele gegeben. Interessant vor allem Elversberg gegen Düsseldorf ohne Sieger.
Das 1:1 Unentschieden schmeichelt Fortuna Düsseldorf, denn die SV Elversberg war über weite Strecken in diesem Zweitligaspiel die bessere Elf und hatte auch die deutliche Mehrzahl an guten Torchancen. Aber entweder war der letzte Pass zu ungenau oder der überragende Düsseldorfer Torhüter Florian Kastenmeier war zur Stelle. Überraschende Führung für die Fortuna nach 71 Minuten erzielte Isaac Johansson unter tätiger Mithilfe des Elversberger Abwehrspielers Lukas Pinkert. 5 Minuten später verwandelte auf der anderen Seite Carlo Sickinger einen an Kapitän Robin Fellhauer verursachten Foulelfmeter. Die Gastgeber haben hier mit dem 1:1 zwei Punkte verloren, Düsseldorf einen gewonnen.
Soweit Thomas Wollscheid aus Elversberg. Braunschweig, wichtige Punkte heute im Kampf gegen den Abstieg. Ein 2:0 Erfolg gegen Kaiserslautern. Die Pfälzer hingegen können damit wohl, denn das Thema Aufstieg abhaken.
Ein Doppelschlag nach der Pause entschied diese Partie. Der Lauterer Tim Breithaupt verlor zweimal den Ball in der 51. und 53. Minute. Erst nutzte Tempelmann einen Innenfehler zum 1:0, dann Philipp mit rechts in den Winkel zum 2:0. Der FCK erschreckend schwach in Braunschweig, ohne einen einzigen Torschuss in der ersten Hälfte. Ängstlich und dann mit zwei schweren Fehlern. Die Eintracht aus Braunschweig war die bessere, die aktivere Mannschaft und gewinnt völlig zu Recht am Ende mit 2:0. Macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der zweiten Liga, besiegt schon wieder ein Top-Team. Und der erste FC Kaiserslautern kassiert einen ganz bitteren Rückschlag im Aufstiegsrennen.
Ja, Mats Nicholson hat es angedeutet. Rückschlag für den ersten FC Kaiserslautern und Trainer Markus Anfang.
Fakt ist, wir haben die letzten 3 Spiele verloren. Das stimmt. Das tut auch weh. Aber wir versuchen, die Inhalte auch zu bewerten. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, was für eine Mannschaft wir übernommen haben. Wir wissen, wie wir sie entwickeln wollen. Und ich glaube, wir haben auch große Schritte nach vorne gemacht. Heute haben wir leider 2 individuelle Fehler gemacht und die haben uns das Spiel gekostet.
Soweit Markus Anfang, Trainer vom 1. FC Kaiserslautern. Drittes Spiel heute Nürnberg gegen Paderborn 2:3. In der Tabelle der HSV vor Köln und Elversberg. 4. Paderborn, 5. Düsseldorf und dann auch noch Magdeburg. Die können sich alle noch Hoffnung machen in Sachen Aufstieg. Hertha BSC spielt morgen in Ulm, liegt aktuell auf Platz 12. Die letzten 3 sind Preußen Münster, Ulm und Regensburg.
Hertha BSC hat unter Trainer Leitl die Kurve bekommen, Guido, und sich von den Abstiegsplätzen entfernt. Allerdings stören Meldungen den Betriebsfrieden.
Ja, zum einen weiß Leitl offenbar noch nicht, mit welchen Spielern er für die kommende Saison planen kann. Und dazu kam diese Woche die Frage auf, bekommt Hertha BSC im Sommer einen neuen Sportboss? Die Rede ist von Jonas Bold, dem ehemaligen Sportvorstand des HSV.
Zu dieser Personalie hat sich Herthas Ex-Kapitän Axel Kruse in unserem Podcast Hauptstadtderby geäußert.
Wir haben 35 Millionen Spieleretat und sind hinter Elversberg und was ich wer da alles noch vor uns ist. Für mich ist erstmal der Sportdirektor, der dafür verantwortlich ist, Benny Weber. Und die Performance ist aus meiner Sicht überschaubar. Dass du darüber nachdenkst, jemand Neues zu holen, völlig normal.
Soweit Herthas Ex-Kapitän Axel Kruse in unserem Podcast Hauptstadtderby. Und den mit Dirk Walzdorf finden Sie immer montags die neue Ausgabe in der ARD Audiothek.
Sie hören die Fußball-Bundesliga im RBB 24 Inforadio und auf Union kommen wir auch noch zu sprechen im Laufe der Sendung vor der Partie heute Abend gegen Stuttgart. Aber jetzt meldet sich noch einmal Andreas Friebel aus dem Drittligaspiel Energie Cottbus gegen Viktoria Köln.
1:0 weiterhin, 70 Minuten sind rum, aber es gab eine längere Verletzungsunterbrechung beim FC Energie. Pelivan lag da unten auf dem Rasen, musste behandelt werden, hielt sich dann am Gesäß auf der rechten Seite. 2 Minuten hat das Ganze gedauert. Die Zeit nutzten die Kölner für einen Dreifachwechsel, haben unter anderem ihren Top-Torjäger Lobinger gebracht. 14 Treffer hat er gemacht, war heute nicht von Anfang an dabei. Das war so eine kleine Überraschung bei der Mannschaft der Kölner. Soll jetzt hier in der Schlussphase in den verbleibenden 20 Minuten also für Torgefahr im Cottbuser Strafraum sorgen. Und es ist gefährlicher geworden. Ich würde vorsichtig sagen, aber es sieht ein bisschen so aus, als würde jetzt langsam das große Zittern beginnen beim FC Energie Cottbus, der weiter versucht, hinten die Null zu halten. Aber Köln muss natürlich jetzt mehr riskieren. Und wenn sie über die Mittellinie rübergehen, davor kann sich Köln entfalten. Aber wenn sie rübergehen, dann läuft Cottbus an, wie jetzt mit Kraus. Trotzdem behalten die Kölner den Ball, spielen ihn zur Seite. Hier steht es weiterhin 1:0 nach 70 Minuten.
Und der Cottbusser Konkurrent im Kampf um den Aufstieg, Arminia Bielefeld, führt zu Hause gegen den FC Hansa Rostock mit 3:0. Jetzt die Nachrichten hier im RBB 24 Inforadio mit Kerstin Reinsch und danach geht's dann los mit der Bundesliga.
Werbung.
Hi, ich bin Laura von Torra von Neobit.
Und ich staune immer wieder, wie schnell der Fußball geworden ist. Die Höchstgeschwindigkeit von Spielern bis zu 39 km/h. Und Torschüsse schlagen mit über 200 km/h ins Netz ein. Gut, wenn man eine Sportwetten-App hat, die genauso schnell ist.
Neobet. Jetzt Wettboost und 100 € Bonus sichern auf neobet.de/radio. Offiziell lizenziert. Whitelisted. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Niederlehm und Dreieck-Spreeau liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A20 Richtung Berlin. Die Auffahrt Prenzlau Ost ist durch einen Unfall blockiert. B5 Berlin Richtung Nauen. Zwischen Dahlke-Dülberitz und Elztal Stau an einer Baustelle, 10 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck-Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Ab Schmargendorf brauchen Sie etwa 10 Minuten länger. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Kreuzberg. Rund um den Mariannenplatz gibt es Behinderungen wegen einer Demonstration. Dadurch staut es sich aktuell am Cottbusser Tor in allen Richtungen. Etwas länger dauert es momentan in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz und in Spandau am Julius-Turm stadteinwärts. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr mit Kerstin Reinsch. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. Bundesweit sind mehr als 110 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Vom Netzwerk Friedenskooperative hieß es, in diesem Jahr richte man sich vor allem an die neue Regierung. Deutschland müsse friedensfähig werden, nicht kriegstüchtig. In Berlin zieht der Ostermarsch durch Kreuzberg. Aktionen gibt es auch in Brandenburg-Havel und Strausberg. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben in Jerusalem die Osterfeierlichkeiten begonnen. Den Auftakt machte die lateinische Liturgie in der Grabeskirche. Aus Jerusalem, Jan-Christoph Kitzler.
In diesem Jahr feiern die 13 in Jerusalem vertretenen christlichen Konfessionen erstmals seit 8 Jahren wieder zur gleichen Zeit Ostern. Obwohl beispielsweise die Feierlichkeiten der orthodoxen Christen einem anderen Kalender folgen, fallen in diesem Jahr die Feierlichkeiten zusammen. Deshalb ist in den Straßen von Jerusalem und an den heiligen Städten mehr los als im letzten Jahr. Viele Pilger aus dem Ausland sind aber den Feierlichkeiten angesichts des Kriegs im Gazastreifen und der Sicherheitslage ferngeblieben.
Die Kommunen in Deutschland rechnen wegen der US-Zölle mit weniger Einnahmen. Das hat der Hauptgeschäftsführer des deutschen Städtetages DEDI der Welt am Sonntag gesagt. Eigentlich hatten Städte und Gemeinden Mehreinnahmen von 3% erwartet. Sivilay Sachi.
Die Unternehmen würden wegen der US-Zölle und der Wirtschaftsflaute weniger Gewinn machen, was auch weniger Gewerbesteuer bedeute. Und das bekämen die kommunalen Kassen dann auch zu spüren. Die Folge? Die Kommunen investierten weniger. Für die EU und damit Deutschland gilt aktuell der neue US-Zoll von 10% und 25% Zoll auf Autos, Stahl und Aluminium.
SPD-Chef Klingbeil hält es für möglich, dass in den kommenden Jahren Steuern erhöht werden müssen. Klingbeil sagte dem Funke-Medien, in turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen. Das vorderste Ziel bleibe, Deutschland und Europa stark zu machen. Und dafür brauche man die finanziellen Mittel. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart, auf Steuererhöhungen zu verzichten. In Rom hat die nächste Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran begonnen. Ziel der Amerikaner ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Teheran deutete vor den Gesprächen heute an, mit gutem Willen und Verantwortungsbewusstsein in die Runde zu gehen. Sollte es kein Abkommen geben, droht US-Präsident Trump mit einem militärischen Vorgehen gegen den Iran. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur wenige Aufhellungen und gelegentlich etwas Regen. Zurzeit in Berlin-Wannsee 9 und in Manschenheim-Oderbruch 11 Grad. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung längerer Sonnenschein. Es bleibt trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 15.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Die Bundesliga.
Präsentiert von Tipico. Die Sportwette.
Heute am Kar-Samstag mit Guido Ringel und Thomas Kroh im Studio an den Mikrofon. Und Guido, wir können ja schon rufen, Tor, Tor, Tor.
Das gibt's doch gar nicht. Also kaum ist das alles hier angepfiffen worden, gibt's schon das erste Tor. Und zwar für Wolfsburg. Mainz gegen Wolfsburg nach 2,5 Minuten 0-1.
Zuerst widmen wir uns dem Spitzenreiter, dem FC Bayern München. Wie gut haben die Mannen an der Tabellenspitze, der Tabellenführer, wie gut hat er das Aus in der Champions League bei Inter Mailand verkraftet? Die Antwort gibt an Katrin Rose, unsere Reporterin in Heidenheim.
Keine 3 Minuten hat's gedauert, da war Rafa Guerrero, der Münchner, schon richtig genervt hier beim Gastspiel der Bayern in Heidenheim, weil die Bälle nicht ankommen und weil der Mann, der heute eine von 4 Änderungen in der Startformation der Münchner ist, davon richtig genervt war. Die Bayern haben, glaube ich, nicht mit diesem mutigen Beginn des Tabellen 16. aus Heidenheim gerechnet. Aktuell 4 Minuten gespielt, aktueller Stand 0-0 und die Heidenheimer verschieben gut, verschieben konsequent, versuchen das Risiko abzuwägen. Und jetzt gibt es den Einwurf für die Münchner von der linken Seite. Da sind sie nicht ganz einig. Wer will nochmal, wer hat noch nicht das ganz große Tempo in dieser Partie. Auch eine richtig knifflige Situation gab es noch nicht. Aktueller Stand noch 0-0.
So, nochmal der Hinweis. Wolfsburg führt in Mainz 1-0. Insgesamt gibt es 5 Partien heute an diesem Samstagnachmittag. In Heidenheim waren wir gerade. Jetzt ist Bremen dran. Werder trifft auf den VfL Bochum. Heiko Neugebauer.
Oh, da wird Bernardo, den Brasilianer, auf der linken Abwehrposition des VfL Bochum. Aber gerade eben ein Riesenstein vom Herzen gefallen sein. Katastrophenfehlpass. Und dann ist Marvin Ducksch frei, wird dann ein bisschen nach außen abgedrängt, nimmt sich aber auch nicht die entsprechende Zeit, die er eigentlich gehabt hätte, sondern setzt den Ball von halb rechts und einer Entfernung von 12, 13 Metern über das Bochumer Tor die erste Chance dieses Spieles. Da hat der VfL Glück gehabt, gleichzeitig aber natürlich auch ein bisschen gezeigt, warum er da unten steht, wo er nun mal steht. Ein riesen Abwehrfehler zum Glück für die Bochumer. Bleibt er ohne Folgen. Ansonsten sind wir hier von einem strukturierten Fußballspiel noch meilenweit entfernt. Es steht 0-0.
Und nun zum ersten Tor des Nachmittags, das im Mainzer Stadion gefallen ist. Lange Zeit sah es so aus, als würden die 05er sogar in die Champions League wollen. Damit hat sich's jetzt, Stefan Kerstolz.
Was für ein Auftakt hier für die Gäste, für den VfL Wolfsburg. Das Team von Ralf Hasenhüttl, zuletzt ja 4 Niederlagen in Serie, führt seit der 3. Minute mit 1-0. Maxi Arnold, der Torschütze, der Kapitän, aus 20, 22 Metern bezwingt er Robin Zentner, den Keeper. Schuss rechts unten ins Eck, keine Chance für Robin Zentner. Im Gegenzug dann vor wenigen Sekunden Konter der Mainzer. Weiper scheitert also aber an Grabara, dem polnischen Keeper des VfL Wolfsburg. Was für eine Auftaktnummer hier in Mainz. Jetzt schon wieder die Mainzer über Weiper. Langer Ball kommt nach vorne, soll da gespielt werden, aber kommt nicht an bei Veratschnik, dem Österreicher, der auf der linken Außenbahn sich da freigespielt hat. Also hier, der erste Treffer ist gefallen. Die Gäste, der VfL Wolfsburg, führt mit 1-0.
Der SC Freiburg, einer der Sympathieträger in der Bundesliga. Aus wenig machen die viel. Auch in dieser Saison könnte es für Europa reichen, heute gegen Hoffenheim.
Freiburg auf der rechten Seite mit Ritz Doan versuchen hier in diesen ersten Minuten jetzt ein bisschen Spielkontrolle über Ballbesitz zu erlangen. Langer Ball beim Stande von 0-0 in den Strafraum, weggeköpft von den Hoffenheimern, die, aha, die erste gute Möglichkeit hatten nach 4 Minuten. Touré prüfte den Freiburger Keeper Florian Müller, der da den linken Arm erstmal richtig lang machen muss und den Ball dann noch um den Außenpfosten lenken muss. Das war wirklich die bisher erste gute Möglichkeit. Jetzt Achtung, Fehler in der Abwehr der Freiburger. Und dann gibt es einen Schuss aus der Distanz von Kramaric. 18 Meter Torentfernung, der fast selbst ein bisschen überrascht war, dass der SC hier im Spielaufbau so einen Bock macht. Und deswegen schiebt Kramaric den Ball rechts am Pfosten vorbei. 0-0 in Freiburg.
Dort unser Reporter Tim Brockmeier. Thomas Kunze meldet sich jetzt von der 5. Partie am heutigen Nachmittag. Leipzig gegen Kiel. Und damit wäre dann auch unsere erste Runde durch die Bundesliga beendet.
Zweite Ecke für Kiel kommt rein, die ist richtig gut getreten. Gulaschi muss dann im Nachfassen hin, wird da in der Luft noch von Lasse Rosenboom bedrängt. Aber jetzt kann der Ungar den Ball auf die Reise schicken, den Konter einleiten Aber da ist dann Luis Openda gegen drei Kieler in der Defensive ohne Chance an den Ball zu kommen. Vor allen Dingen, weil Armin Gigovic die Kugel super rausgeköpft hat. Zweite Ball gehört aber den Leipzigern mit Chris Baumgartner. Der wird da zu Fall gebracht. Felix Brüch lässt die Situation laufen. Nächster Konter könnte damit auch laufen. Aber das dauert ein bisschen lange, bis sich Nikolai Remberg da sortiert hat. Und deswegen geht es für die Kieler, die das hier wirklich gut machen, nachdem Leipzig in den ersten 5 Minuten komplett gedrückt und gedrängelt hat. Jetzt die Kieler jetzt erstmal hintenrum langsam an, lösen sich auch mit dem langen Ball, mit dem langen Pass vom Ball. Und das bringt Leipzig im Ballbesitz beim Stand von 0:0 und bisher schon 4 Torchancen.
So, kurzer Schlenker in die dritte Liga. Da ist es sehr spannend in Sachen Aufstieg. Cottbus, da sind wir gleich. Aber was macht der Tabellenführer? Was macht Arminia Bielefeld heute gegen Rostock?
Es ist kein gutes Spiel von Hansa Rostock. Das lässt natürlich nicht nur der Spielstand vermuten. Es steht immer noch 3-0 für Arminia Bielefeld. Gute Viertelstunde inklusive Nachspielzeit haben wir hier noch zu spielen. Sondern es läuft wenig nach vorne. So zu Beginn der zweiten Halbzeit, da hatten sie mal ein paar ganz gute Szenen. Vielleicht jetzt auch nochmal eine Kontermöglichkeit. Aber eigentlich ist auch in diesem zweiten Durchgang Arminia Bielefeld die wesentlich gefährlichere Mannschaft. Der eingewechselte Max Hagemoser, der Schlussmann, der ja für den angeschlagenen, der war richtig benommen, nachdem er mit dem eigenen Mann zusammengeknallt war, für Benjamin Upov eingewechselt wurde. Der musste gerade eben der Ersatzkeeper gleich 2-3 Mal klären. Auch da wieder Bielefeld dichter dran am 4-0 als Rostock am Ehrentreffer. Aber aktuell steht es immer noch 3-0 für die Alpen.
Mit diesem Sieg wäre Bielefeld also an Dresden vorbei. Dynamo spielt dann morgen im zweiten Spitzenspiel beim ersten FC Saarbrücken und Andreas Friebel im Stadion der Freundschaft. Wie bringt's Energie gegen Köln, gegen die Viktoria zu Ende?
Ja, es wirkt nicht ganz so souverän. Das ist nach den 3 Niederlagen zuletzt auch nicht zu erwarten gewesen. Aber 8 Minuten vor dem Ende halten sie den Ball vom eigenen Tor fern und schaffen zumindest immer wieder Entlastung. Torschüsse hat es die letzten 15 Minuten kaum gegeben auf den Kasten dort der Kölner. Aber immerhin, es gibt eine Ecke jetzt für den FC Energie Cottbus und Tolcay Ciyerci, der das Tor von Thiele in der 48. Minute mit vorbereitet hat, macht die Nordwand nochmal heiß und fordert hier Stimmung für die letzten 10 Minuten, damit das endlich was wird wieder mit einem Sieg für Cottbus, der ja zumindest vorübergehend Rang 3 bedeuten würde.
Heiße Nordband in der dritten Liga. Wieder was gelernt. Jetzt aber zurück in die Bundesliga. Der 30. Spieltag, 5 Partien und eine davon Heidenheim gegen Bayern München. Reporterin Ann-Kathrin Rose.
Die Bayern sind auf der Suche in Heidenheim. Gleich 11 Minuten gespielt. 0:0 der Stand der Partie. Und die Bayern suchen Wege. Sie suchen Möglichkeiten. Versuchen sie jetzt mal über die linke Seite. Harry Kane ist das an der Strafraumgrenze im 1-gegen-1 gegen Benedikt Gimba. Kommt da aber erst einmal nicht durch, denn die Heidenheimer stehen extrem kompakt. Ich glaube, es gab noch mal eine extra Videoschulung in Sachen Defensive, denn das machen sie gut. Jetzt die Bayern über die linke Seite. Kingsley Coman, der legt den Ball nochmal zurück auf Pavlovic, der heute in der Startformation der Bayern. Ball nochmal zurück. Also sie werden da hinten rausgedrängt und suchen hier weiterhin die Wege. Bisher noch keinen gefunden. Aktueller Stand 0:0 Heidenheim gegen Bayern.
Die Bayern wollen dann also, so hieß es ja vorhin, in der nächsten Saison einen erneuten Anlauf unternehmen, um beispielsweise dann mit einer rund erneuerten Truppe die Champions League dann doch noch zu gewinnen.
Tja, ich werde nächstes Jahr auch einen neuen Anlauf nehmen, Milliardär zu werden. Also das alleine ist ja Quatsch.
Apropos Milliardär, Guido.
Ach, hast du es schon geschafft?
Ich habe nochmal nachgeguckt. In den vergangenen 5 Spielzeiten haben die Bayern für ihre Abwehr, nur für die Abwehrspieler, in den vergangenen 5 Spielzeiten, wie viel Millionen ausgegeben, was schätzt du?
Naja, aber die Milliarde kommt dabei nicht raus.
Na, aber viel weniger ist es auch nicht. Ich war entsetzt,
sag's,
wie viel die für eine schlechte Abwehr ausgeben. 328 Millionen Euro, nur für Verteidiger.
Das ist ja fast so schlimm wie Hertha BSC mit den 365 von Lars Windhorst. Ja.
Also da muss auf jeden Fall was passieren, dass die wieder eine vernünftige Abwehr hinbekommen. Ansonsten hast du in der Champions League keine Chance. Da kannst du über einen noch so guten Angriff verfügen. Das wird im Leben nix. Was wird jetzt im Weserstadion aus dem VfL Bochum, der dort bei Werder gegen den Abstieg kämpft, Heiko Neugebauer.
Ja, also wer hier einen wilden Sturmlauf der Bremer erwartet hatte, der sieht sich aber richtig getäuscht. 13 Minuten absolviert, die Bochumer machen mit. Die machen richtig gut mit, haben schon zwei Ecken erzielt, die Bremer noch gar keine. Und es hätte auch nicht viel gefehlt, da wären sie in der 9. Minute in Führung gegangen hier nach einem Rückpass von Marco Friedl, 20 Meter vor dem eigenen Tor. Der Kapitän, der ja gerade erst seinen Vertrag verlängert hat, hat gar nicht hingeguckt und hat einen Torwart ganz woanders vermutet. Aber Zetra stand links und der Ball ging rechts einen halben Meter am leeren Tor vorbei. Das wäre um ein Haar die Führung gewesen für den VfL, der offensichtlich so ein bisschen Mut geschöpft hat aus dieser Szene. Kurz danach schöne Flanke von der Linksaußenposition. Wieder war Friedl da einen Schritt schneller als Philipp Hofmann konnte zur Ecke klären. Aber in Bremen noch 0-0.
Guido, wir haben über die Bayern gesprochen. Für die Bundesliga scheint es dann tatsächlich zu reichen.
Ja, denn Bayern führt, das ist jetzt keine Riesenüberraschung, in Heidenheim nach 13 Minuten mit 1-0 Torschütze Harry Kane. Wer sonst möchte man fast im gleichen Atemzug mit betonen. Aber die Fakten sind eindeutig, Heidenheim-Bayern nach 13 Minuten 0-1. Sonst ist noch Mainz gegen Wolfsburg der Spielstand 0-1 und die drei anderen Partien 0-0, also Leipzig-Kiel, Bremen, Bochum und Freiburg-Hoffenheim.
Wer hat vergangene Saison in Heidenheim 2-0 geführt und dann 2-3 verloren? Der FC Bayern München.
Ach so, das war ja April 24, ja. Genau, hat ja Ann-Kathrin Rose vorhin erwähnt. Na klar, ja.
Also insofern ist da noch nichts entschieden, jetzt um 15.45 Uhr. Sie hören das RBB 24 Inforadio mit der Bundesliga. Aber wahrscheinlich sind sie jetzt so angefressen, und das ist ja dann auch typisch für den FC Bayern München, immer wenn man denkt, jetzt haben sie so einen Schlag in die Magengrube bekommen, jetzt bleiben sie liegen. Nee, dann stehen sie halt wieder auf. Und wir sind in Freiburg.
Spezialdisziplin, Fehler im Spielaufbau. Jetzt schon zweimal gesehen in dieser Partie. Viertelstunde vorbei, 0-0. Vor ein paar Minuten Freiburg am eigenen Strafraum. Kramaric, der Nutznießer, setzt den Schuss aber aus 16 Metern Turnfernung knapp am Pfosten vorbei. Und eben dann die Hoffenheimer am eigenen 16er den Ball verloren. Jean Manzambi war dazwischen. Sein Schuss wird abgeblockt. Der Nachschuss von Eggestein geht in die Arme von Oliver Baumann. Also bisher Torgefahr vor allen Dingen aus Fehlern im Spielaufbau. Jetzt die Hoffenheimer halbrechte Position mit Tom Bischoff. Er legt den Ball erstmal zurück zu Akpo Buma. Herzlichen Glückwunsch. 30 Jahre heute alt. Tom Bischoff wieder dann nach links raus zu Stanley Inzoghi. Wir sind so 10 Meter in der Hälfte der Freiburger, die zu Beginn des Spiels hier versucht haben, über Ballbesitz reinzukommen. Jetzt aber viel Ballbesitz für die Gäste. Langer Schlag auf die rechte Seite. Da ist Valentin Gendré. Der bleibt aber hängen. Und jetzt hat die Möglichkeit Vincenzo Grifo hier mit viel Wiese auf der linken Seite. Ist schon über die Mittellinie drüber. Könnte links rausspielen. Macht das auch zu Lukas Höhler. Der ist ein bisschen aus der Zentrale ausgewichen. Geht jetzt links in den Strafraum rein. Vorbei am ersten, vorbei am zweiten. Parallel zum 16er. Legt den Ball dann quer. Maxi Eggestein aber ein bisschen zu weit geschlagen. Den Ball, der muss erstmal hinterher. Der Maxi nimmt ihn dann noch auf der rechten Seite kurz vor der Auslinie. Aber damit ist so ein bisschen das Tempo und auch die Gefahr raus, weil Hoffenheim sich da jetzt wieder gut formiert hat hinter dem Ball. Die sind, wenn sie nicht gerade Aufbaufehler vor dem eigenen 16er machen, defensiv sehr stabil, vor allen Dingen in der Zentrale. Lässt die TSG nicht viel zu. 17 Minuten vorbei, 0-0.
Aber da ist ordentlich was los. Und das ist schön insofern, als dass wir da auf weitere spektakuläre Szenen bei diesem Spiel zumindest Freiburg gegen Hoffenheim hoffen können. Aber es gibt ja eben auch weitere Treffer. Also Mainz gegen Wolfsburg 0-1, Heidenheim-Bayern 0-1. Und die Bayern eben nach dem Aus in der Champions League im Viertelfinale. Ja, Thomas hat es gesagt, wahrscheinlich eben doch mit der jetzt erst recht Reaktion. Heidenheim könnte darunter leiden heute. Die Reporterin Ann-Kathrin Rose.
Vincent Kompany, der Trainer der Bayern, der steht mit verschränkten Armen an der Seitenlinie und hat seine Stirn in so leichte Sorgenfalten gelegt. Ist aber gar nicht nötig, denn die Bayern, die führen seit der 13. Minute durch Harry Kane in Heidenheim und sie kombinieren sich schon wieder dadurch. Aber das nächste Zuspiel, das sollte Serge Gnabry treffen, hat ihn aber nicht gefunden. Und deshalb bleibt es bei dieser 1-0-Führung für die Bayern auf der Ostalb gegen extrem couragiert verteidigende Heidenheim. Die, und daran erinnern wir nochmal, im vergangenen Jahr im April mit 0-2 zurücklagen und dann die Partie noch gedreht haben. Jetzt kommen die Heidenheimer über die rechte Seite, kommen da erst einmal aber nicht durch und der Ball segelt ins Aus und es bleibt beim Stand von 0-1. Heidenheim gegen Bayern.
In der dritten Liga werden das nervenaufreibende Wochen für die Fans von Saarbrücken, Cottbus, Dresden und Bielefeld. Die stehen alle dicht beieinander. Cottbus hat heute als Dritter Viktoria Köln zu Gast.
Die 90 Minuten sind rum, aber es gibt noch Nachschlag. 5 Minuten obendrauf. Das ist eine ganze Menge, die man hier noch raufgepackt hat. So viel hat es in meinen Augen gar nicht an Unterbrechung gegeben. Aber egal, so ist die Entscheidung. Cottbus führt weiter mit 1:0. Das Spiel, es wird ein Zitterspiel. Hier kauen manche schon auf der Tribüne auf den Fingernägeln, weil das so eine heiße Angelegenheit ist. Köln wirft natürlich alles nach vorn. Und jetzt gibt's aber erstmal einen Einwurf für den FC Energie Cottbus. Den hat er Rohrig rausgeholt. Der hat auf der Außenbahn in der Verteidigung da links viele, viele Meter heute gemacht. Genauso wie die gesamte Cottbuser Mannschaft, die sich stark verbessert präsentiert gegenüber der letzten Partien und die noch gut 4 Minuten zittern muss, bis es hier möglicherweise zum Heimsieg reicht.
Wir sind beim Zittern dann gleich wieder mit von der Partie. Die Schlussphase, die Schlusssekunden gibt's bei uns hier live. Vorher aber, bis es soweit ist, noch einmal Bundesliga mit dem Spiel Mainz gegen Wolfsburg.
Ja, das war wieder ein Konterversuch der Mainzer, aber das war wieder so ein schlampiger Pass gerade von Danny da Costa ins Seitenaus. Und da geht ein Raunen hier durch die Menge. Die Mainzer, die waren zwischenzeitlich mal dran am Ausgleich. Steht ja immer noch 0:1 aus Sicht der 05er nach diesem frühen Treffer von Maxi Arnold, dem Wolfsburger. Aber eben fast sogar das 0:2, als Paredes an Robin Zentner scheiterte. Halbrechte Position schon im Fünfer. Da machte Robin Zentner, der Keeper, sich ganz groß. Sonst wäre hier das 0:2 fällig gewesen. Jetzt wieder die Mainzer, aber das Aufbauspiel. Jetzt hat Lee den Ball da verloren in Höhe der Mittellinie. Und der Konter über Jonas Wind, den Dänen, der läuft. Aber auch die Wolfsburger haben ihre Probleme im Aufbauspiel. Und deswegen bleibt's hier derzeit beim 0:1.
Und ab ins Weserstadion. Werder möchte endlich nach 15 Jahren mal wieder in den Europapokal einziehen. Bochum ist dort
das
zu Gast.
Das ist so ein bisschen das Problem von Marvin Ducksch, der ja ohnehin zwischen Genie und Wahnsinn in diesen beiden Welten unterwegs ist, dass man einfach manchmal nicht so ganz genau weiß, was wollte der denn jetzt eigentlich da machen. Gerade eben hat er die Schussmöglichkeit, halb rechte Position am Rand des 16ers. Er bleibt stehen, holt gar nicht aus, nimmt den Ball mit der Innenseite des rechten Fußes und wenn der dann in den Winkel geht, sagen alle, wow, ja, Genie, klasse gemacht. Aber wenn er dann 2 Meter drüber geht, dann zucken alle mit den Schultern, legen die Stirn ein bisschen in Falten und sagen, was sollte das denn? Jedenfalls war das weder ein richtiger Torschuss, nicht richtig Vollspann, nicht richtig mit der Seite. Und so bleibt es hier beim 0:0. Die Bochumer machen das richtig gut hier, verstecken sich nicht, wollen mitspielen, spielen nach vorne, haben auch Möglichkeiten, aber getroffen haben sie eben noch nicht.
Dafür hat Bayern München erneut getroffen. Die Bayern in Heidenheim jetzt mit 2:0 vorn, dank des Treffers von Konrad Leimer. Und wir sind jetzt, wie versprochen, in der dritten Liga. Die Schlussphase Cottbus gegen Viktoria Köln mit einem
Pass in die Mitte. Und da ist Kraus und der sucht den Abschluss am Elfmeterpunkt. Und dann ist Dudu da. Nächste Chance zur Entscheidung verpasst. Und Wollitz da unten, der springt hoch und runter und signalisiert zurück, zurück, zurück. Der will natürlich verhindern, dass jetzt hier irgendwo die Kölner noch mit einem Konter zum dann glücklichen Ausgleich kommen würden. Und nicht nur Kampulka hat sich bereit gemacht, eingewechselt zu werden. Auch Jannis Juckel steht da an der Seitenlinie. Das Täfelchen wird jetzt hochgehalten. Tolcay Ciaci hat wirklich heute wieder Überragendes geleistet beim FC Energie Cottbus, hat das Tor von Thiele vorbereitet, geht jetzt hier in dieser 94. Minute vom Rasen gefeiert vom Cottbuser Publikum und ebenfalls runter. Yannick Möker, für ihn kommt dann Jannis Juckel. Na klar, man hat es nicht eilig zum Auswechseln zu kommen. Bisschen Tempo muss man trotzdem machen. Schiedsrichter schaut genau hin. Kampulka ist jetzt drin und jetzt kommt auch Juckel. Und die Kölner sortieren sich hinten nochmal um, müssen sich auf die 2 eingewechselten Spieler natürlich einstellen. Der Ball ist aber erstmal bei Energie Cottbus in der eigenen Hälfte. Elias Bethke gut 30 Meter aus dem Tor rausgekommen, macht da einen Freistoß und befördert ihn auf die linke Seite. Naja, ich würde sagen fast ins Aus. Nee, da war dann doch noch ein Kölner da, der ihn geblockt hat. Befördert ihn an den Rücken vom eingewechselten Juckel. Dann geht er ins Seitenaus und damit Einwurf hier für Viktoria Köln. Und der wird schnell ausgeführt, natürlich vom eingewechselten Handle. Und jetzt sind es noch
Naja, 20 Sekunden offiziell, aber durch die Wechsel ist natürlich auch wieder ein bisschen Zeit runter. Und die Kölner versuchen es nochmal, verlieren den Ball aber und wieder weiter Befreiungsschlag durch den FC Energie Cottbus über das ganze Spielfeld Richtung Erik Engelhardt. Aber da sind zwei Kölner Verteidiger, die nochmal lang und weit den Ball wieder Richtung Strafraum von Energie Cottbus befördern. Die Lausitzer stehen hinten stabil, haben wenig zugelassen im zweiten Durchgang. Und jetzt ist Schluss. Und der FC Energie Cottbus holt nach 3 Niederlagen wieder einen Sieg und meldet sich zurück im Aufstiegsrennen. 1:0 für Energie Cottbus in der Blitztabelle. Und bis morgen, bis die Saarbrücker spielen, steht der FC Energie jetzt wieder auf Rang 3. Und die Kölner haben sich endgültig aus dem Aufstiegsrennen heute mit diesem 0:1 verabschiedet.
Ja, und Bielefeld wird die Begegnung gegen den FC Hansa Rostock deutlich gewinnen. Da steht's jetzt, da die 90. Minute läuft, 4:0. Dresden als Zweiter, morgen dann beim Vierten, beim FC, ersten FC Saarbrücken gefragt. Zurück zur Bundesliga und dort beginnen wir mit den Bayern. Die scheinen ja fast schon von einer Last befreit. Also sie können sich jetzt ganz dem Kampf um die deutsche Meisterschaft widmen. Und wahrscheinlich werden sie, sollten sie sie gewinnen, dann Harry Kane widmen. Denn der hat ja in seiner langen Karriere noch nicht einen einzigen Pokal geholt.
Die Bum Bum Bayern schießen sich ihren Frust von San Siro auf dem Schlossberg von der Seele. So könnten wir die ersten gleich 24 Minuten zusammenfassen. Denn die Bayern führen inzwischen mit 2:0 nach den Treffern von Harry Kane in der 13. und Konrad Leimer in der 20. Minute. Und es gab weitere gute Möglichkeiten. Rafa Guerreiro zum Beispiel. Da aber war Kevin Müller zur Stelle. Und das alles kann ich erzählen, weil es eine Ecke gibt für die Bayern. Die Bayern haben sich jetzt mit 4, 5 Spielern am Elfmeterpunkt versammelt. Und es dauert alles noch ein bisschen, weil Joshua Kimmich erstmal ein bisschen Ordnung machen muss. Muss diese verschiebbare Bande da nochmal tatsächlich verschieben, lässt sich extrem viel Zeit und so bleibt dann 2:0 für die Bayern in Heidenheim.
Da also 2 Tore. Mainz liegt noch immer hinten gegen Wolfsburg 0:1. Ansonsten keine Treffer. Das gilt auch für die Partie Bremen gegen Bochum. Reporter Heiko Neugebauer.
25 Minuten absolviert. Im Weserstadion steht noch 0:0. Und die Werder-Fans haben noch keinen einzigen Angriff ihrer Mannschaft gesehen, bei dem man denken konnte, ja, genau so haben sie sich das vorgestellt. Das war durchdacht. Da war ein Plan dahinter. Klar, kommen sie auch ab und zu mal vor den Bochumer Kasten. Aber das ist dann alles zufällig entstanden, weil ein Befreiungsschlag aus der Defensive mal bei einem Mitspieler landet. Das ist aber alles zufällig. Ansonsten macht der VfL Bochum hier das Spiel. Und wenn sie so weitermachen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie hier in Führung gehen. Verdient wäre es. 4 Ecken haben wir gesehen. Alle für den VfL Bochum. Werder mit Halbchancen, ab und zu Schussmöglichkeiten, so aus 20 Metern. Duxch vor ein paar Minuten verfehlte sein Ziel aber deutlich. Noch 0:0.
Die Champions League soll es dann doch bitteschön schon sein für RB Leipzig. Die Sachsen haben hohe Erwartungen an sich selbst, aber große Schwierigkeiten heute mit Schlusslicht Kiel, Thomas Kunze.
Niveau nicht besonders hoch, um nicht zu sagen ziemlich flach seit gut 10 Minuten. 0:0 zwischen Leipzig und Kiel, keine weiteren Abschlüsse nach dieser unterhaltsamen Anfangsviertelstunde, weil Kiel Leipzig, wenn die denn den Ball haben, nirgendwo hinlässt. Über das Anlaufen, das Leipziger Spiel verlangsamt, immer wieder rausdrängt. Jetzt Leipzig mal in der eigenen Hälfte unter Druck mit Lukas Klostermann, der für Willi Orban nach wie vor die Innenverteidigerposition hält. Leipzigs Kapitän nach Muskelbeschwerden zwar zurück im Training, aber noch nicht in Startelf-Qualität. Deswegen Lukas Klostermann, der bis hier heute 2, 3 Schwierigkeiten hatte, gemeinsam mit Kostas Nedeljkovic auf der rechten Seite gegen Machito. Aber wie gesagt, so richtig will Kiel eben auch nicht ins Risiko gehen. Und deswegen bleibt es hier bei 0:0 nach 26 Minuten.
Mainz, Mann oh Mann, die waren kurz davor, sich für die Champions League zu qualifizieren in der nächsten Saison. Danach sieht es jetzt momentan nicht mehr aus.
Immer noch 0:1 und die Partie ist nach 27 Minuten ausgeglichen. Es gibt Chancen auf beiden Seiten. Jetzt sind die Mainzer mal wieder dran. Über Lee läuft der Angriff über die rechte Außenbahn. Da gibt es einen Foul an Cassie. Kein Freistoß, sagt Schiedsrichter Zweier. Partie läuft weiter. Maxi Arnold mit dem langen Schlag in die Mitte. Aber noch vor der Mittellinie können die Mainzer da zunächst einmal klären. Die Wolfsburger bleiben zunächst allerdings im Ballbesitz. Jetzt aber schon wieder die Mainzer dazwischen. Über Weiper, der legt ab auf Burkhardt. Burkhardt in die Mitte gespielt. Auf Veratschnik, der kommt aber nicht ran. Immer noch Ballbesitz. Kassida im Zweikampf mit Wimmer. Und der Österreicher auf Seiten der Wolfsburger setzt sich durch und bringt die Kugel in Seiten aus. Einwurf schnell ausgeführt. Kassi mit der Flanke mit dem linken Fuß. Kabara ist da, kann klären. Bleibt hier beim 0:1.
Und die letzte Station vor den Nachrichten hier im RBB 24 Inforadio und der ersten Konferenz am heutigen Nachmittag ist Freiburg.
Der Sportclub führt mit 1:0. Lukas Höhler macht den Führungstreffer. Tolle Vorarbeit von der rechten Seite von Ritz Doğan. Dann geht's ein bisschen wild her im Strafraum der Hoffenheimer, die Kugel nicht wegbekommen. Und dann zieht Höhler das Ding lang in den langen Winkel und in den langen Pfosten. Und keine Abwehrchance für Oliver Baumann im Kasten. Der Hoffenheimer, der macht sich da richtig lang, der Baumann. Aber er kommt nicht ran an diesen Ball, der nicht mit viel Druck, aber wahnsinnig platziert im unten rechten Eck landet. Und so führt Freiburg mit 1:0. Ist das okay? Ja, vielleicht. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Die beste durchaus für die Freiburger. Nämlich ein Pfostentreffer durch Mansambi. Und jetzt sind sie also vorne. Tor von Höhler. 1:0. Sportclub Freiburg.
RBB 24 Inforadio. Die Bundesliga.
Präsentiert von Tipico. Die Sportwette. Tipico.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A20 Richtung Berlin. Die Auffahrt Prenzlau Ost ist nach einem Unfall gesperrt. Und Vorsicht, zwischen Prenzlau Ost und Prenzlau Süd steht ein defektes Fahrzeug auf der linken Spur. B1, B5 Münchenberg Richtung Berlin. Zwischen Tasdorf West und der A10 Auffahrt Tellersdorf ist die Bundesstraße zurzeit gesperrt. Bitte umfahren Sie diesen Bereich. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Ab Schmargendorf 10 Minuten plus. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Kreuzberg, die Adalbertstraße ist zwischen Bethaniendamm und Waldemarstraße gesperrt wegen eines Feuerwehreinsatzes.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. Bundesweit waren mehr als 110 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Vom Netzwerk Friedenskooperative hieß es, in diesem Jahr richte man sich vor allem an die neue Regierung. Deutschland müsse friedensfähig werden, nicht kriegstüchtig. In Berlin sind laut Polizei etwa 1800 Menschen durch Kreuzberg gezogen. Aktionen gibt es auch in Brandenburg an der Havel und in Strausberg. SPD-Chef Klingbeil hat Steuererhöhungen in den kommenden Jahren nicht kategorisch ausgeschlossen. Den Funke-Zeitungen sagte er, oberstes Ziel sei, Deutschland und Europa stark zu machen. Andreas Gerlach.
Klingbeil betont, in turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen. Für ein starkes Deutschland und auch ein starkes Europa müsse die geplante schwarz-rote Bundesregierung die entsprechenden Gelder haben. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sind zwar keine Steuererhöhungen vorgesehen, ausgeschlossen sind sie aber auch nicht.
Die angedrohten US-Sonderzölle auf europäische Produkte wirken sich schon jetzt auf die Stimmung in den Kommunen aus. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages DEDI hat der Welt am Sonntag gesagt, dass Städte und Gemeinden in diesem Jahr mit weniger Gewerbesteuern rechnen würden als bislang geplant. Die Kommunen würden sich deshalb bei Investitionen wahrscheinlich erstmal zurückhalten. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Berghegger. Bei den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist in Rom die zweite Runde zu Ende gegangen. Das berichtet das iranische Staatsfernsehen. Ergebnisse sind bisher nicht mitgeteilt worden. Ziel der Amerikaner ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Sollte es kein Abkommen geben, droht US-Präsident Trump, gegen den Iran militärisch vorzugehen. Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Berlin und Brandenburg zu Blutspenden auf, um die Versorgung sicherzustellen. Grund ist, dass Blut nur kurz haltbar ist, so eine DRK-Sprecherin. Damit für medizinische Notfälle genügend Präparate zur Verfügung stehen, müsse vor und nach Feiertagen ausreichend gespendet werden. In der Fußball-Bundesliga laufen gerade die Nachmittagspartien. Die aktuellen Spielstände: Leipzig, Kiel 0:0, Heidenheim, München 0:2, Werder Bremen, Bochum 0:2.